So, guten Abend. Schön, dass noch so viele um diese Uhrzeit da sind. Mein Name ist Achim Marika, mit mir ist Oliver Heinzel. Wir sind von der IRBG und möchten heute ein bisschen was zu unserem Forschungsprojekt erzählen. Und zwar geht es hier darum, wie wir, also jetzt zum Thema Froscon, wie Open Source Software, in diesem Fall TensorFlow und eine ganze Menge andere Tools angewandt werden für ein reelles Problem, um mit der KI wirklich Probleme zu lösen, die aktuell nur sehr, sehr schwer zu lösen sind. Unser Beispiel, was wir mitgebracht haben, ist die Vorhersage des Einsatzaufkommens in Rettungsleitstellen. Rettungsleitstellen sind die Leitstellen, die über die 112 erreichbar sind, das heißt medizinische Notfälle und auch Feuerwehreinsätze und Vergleichbares. Wir gehen einfach mal ganz kurz durch, was die Motivation ist, warum wir das machen, wo die Probleme, welche Probleme wir lösen möchten, anhand einer ganz bestimmten Leitstelle und zeigen im Anschluss, wie das auch dann inhaltlich gelöst wird mit TensorFlow und einigen anderen Open Source Tools. IRBG kennen die meisten wahrscheinlich nicht. Wir beraten öffentliche Auftraggeber, vor allem im Bereich IT-Sicherheit, sichere Netze und vielen anderen Bereichen. Wir sind primär kein Produktentwickler, das heißt, hier geht es auch wirklich um Erkenntnisgewinn primär und sind auch in einem geförderten Forschungsprojekt, da komme ich aber ganz am Ende nochmal zu. Jetzt möchte ich erstmal anfangen mit: Was ist denn überhaupt das Problem? Um das zu verstehen, ganz kurz ein bisschen was zu unserem Projektpartner. Das ist die zentrale Leitstelle des Landkreises Marburg-Biedenkopf. Marburg-Biedenkopf in Hessen ist ungefähr 250.000 Einwohner groß. Dort gibt es 22 freiwillige Feuerwehren, 162 Ortsteilfeuerwehren, 5 Werksfeuerwehren. Es gibt insgesamt nur ein Universitätsklinikum, wo man wirklich mit allen Fällen hin kann, und 2 Krankenhäuser, die die Grundversorgung für Notfälle bereitstellen. In einer Leitstelle in dieser Dimension gibt es im Jahr ungefähr 90.000 Ereignisse. Ereignisse sind meistens wirklich Einsätze, wo ein Rettungswagen raus muss, aber es ist immer ein bisschen schwer, es eins zu eins zu mappen, da auch mal mehr als ein Rettungswagen raus muss oder es muss auch mal keiner raus. Es gibt 90.000 Ereignisse. Jetzt haben die aber ein Problem. Bei 90.000 Ereignissen haben die pro Jahr, das sind jetzt die Zahlen von letztem Jahr, 13.700 Gebietsabsicherungen. Eine Gebietsabsicherung ist eine Verlegefahrt eines Krankenwagens, damit überall dort, wo Rettungswagen gebraucht werden oder gebraucht werden könnten, auch Rettungswagen da sind. Man muss sich das so vorstellen: Ich habe jetzt irgendwo einen Unfallschwerpunkt, da gibt es 2 Unfälle, 2 Krankenwagen sind weg und dann gibt es in der Region keinen weiteren Krankenwagen. So, jetzt brauche ich dann einen neuen Krankenwagen, der irgendwo anders abgezogen wird und an diese Position gefahren wird, damit, wenn dort was passiert, immer noch geholfen werden kann. Und diese Fahrten in in so einem großen, zwar ländlich großen Gebiet, aber für nur 250.000 Einwohner, was ja noch nicht mal der Größe Bonn entspricht, gibt es 13.700 Fahrten pro Jahr, die einfach nur das Verlegen von Ressourcen von einem Ort ans andere sind, weil man vermutet, so kann man schneller helfen. Wissen tut man es nicht. Ja, wie sieht das aus? Ich habe hier den Landkreis Marburg-Biedenkopf auf der Folie. Dort sieht man, das ist ein sehr großes ländliches Gebiet. Es gibt dort mehrere Städte und in den Städten passiert nämlich am meisten. Jetzt könnte ich einfach sagen, ich packe mehr Rettungswagen in die Städte. Dann bin ich immer da, wo meistens was passiert und bin bei den meisten Einsätzen auch schnell am Einsatzort. Das Problem ist nur, wenn mal was außerhalb der Städte passiert, dann dauert es länger. In diesem Fall würde ich die Bewohner vom Land wirklich benachteiligen. Die Dauer, die man abwarten muss, bis wirklich Hilfe kommt, wäre im Land, in ländlichen Gebieten höher. Andere Methode ist, ich verteile überall die Rettungswagen, damit ich überall was habe. Dann bin ich schneller an jedem beliebigen Punkt im Landkreis. Nachteil ist aber, die meisten müssen wieder woanders hin und die mittlere Wartezeit erhöht sich. Ja, dazu muss man jetzt noch wissen, die Anzahl der Einsätze in den letzten Jahren steigt signifikant. Die Rettungsdienste haben immer mehr zu tun. Zusätzlich ist es so, dass die Ressourcen immer geringer werden, beziehungsweise es fällt ihnen immer schwerer, genügend Personal zu bekommen, um auch alle Rettungswagen zu besetzen und immer genügend Personal vorzuhalten. Ja, das heißt, die Idee von uns ist, die Planung, wann, wo, wie viele Krankenwagen bereitstehen, zu optimieren. Das möchten wir mit maschinellem Lernen machen und dort prognostizieren, wie viele Einsätze werden ungefähr in den nächsten Stunden eintreten und wie ist die örtliche Verteilung. Das Ziel ist ganz einfach, die Hilfsfrist, in welcher Zeit soll, also in welcher Zeit muss ein Krankenwagen vor Ort sein, einhalten zu können, diese ganzen Verlegefahrten zur Gebietsabsicherung zu reduzieren und allgemein Ressourcen, die richtig teuer sind, einzusparen. So. Und wie das jetzt genau funktioniert, wird Ihnen Oliver Heinzel vorstellen.
Danke. Genau. Also erstmal, um überhaupt so ein KI-Modell trainieren zu können, brauchen wir erstmal irgendwelche Daten, mit denen wir was anfangen können. Und diese zwei, die Daten, die wir für das Trainieren benutzen können, können hauptsächlich in zwei Kategorien unterteilt werden. Einmal sind es die Einsatzdaten, die von der Leitstelle kommen. Da sind unterschiedliche Parameter drin, wie zum Beispiel der Einsatzort, also die Geokoordinaten, wo der Einsatz stattgefunden hat. Dann sehen wir auch den Zielort, wo wir dann sehen können, okay, nachdem ein Patient jetzt mitgenommen wurde, zu welchem Krankenhaus wurde er gebracht, ob er überhaupt mitgenommen wurde oder nicht. Dann haben wir Kategorisierungen, wie zum Beispiel den Einsatzarzt, der uns dann sagt, okay, war das ein Rettungsnotfall, war das ein Krankentransport oder ein Feuerwehreinsatz. Dann haben wir noch eine weitere Kategorisierung, wie das Meldebild, das uns dann genau sagt, okay, nur weil das jetzt ein Notfall war, wissen wir jetzt nicht genau, ob das jetzt ein Herzinfarkt war oder ein Sturz. Und diese Kategorisierung möchten wir auch irgendwie analysieren. Dann möchten wir auch wissen, welche Einsatzmittel dafür benutzt wurden, also damit wir sehen können, welche Ressourcen zu den gegebenen Zeitpunkten in den historischen Daten zur Verfügung standen und welche nicht. Wir wissen auch den Einsatzanfang und das Einsatzende, damit wir ungefähr sagen können, wie lange ein Einsatz dauert. Und das Alter von den Patienten, das ist für uns deswegen wichtig, weil wir Muster sehen wollten, wo wir vielleicht sagen können, mit welcher Verteilung war das vielleicht bei den älteren Leuten ein Sturz bei einem gewissen Wetter wahrscheinlicher und eben auch andersrum. Dann haben wir die zweite Kategorie, nämlich die Wetterdaten. Das besteht hauptsächlich nur aus den Rohdaten, die vom Deutschen Wetterdienst zur Verfügung gestellt werden. Und das beinhaltet in dem Fall die Temperatur, Druck, Niederschlag, Windstärke. Und wir benutzen auch noch die Wetterwarnungen. Das ist alles im Open-Source-Bereich vom DWD enthalten. Und da kann man sich auch das dann auch anschauen und da ist es auch ein bisschen dokumentiert, was da alles zu finden ist und welche Daten jetzt was genau bedeuten. Gut, jetzt haben wir die Daten und jetzt müssen wir sie irgendwie analysieren. Es gibt viele Open-Source-Tools, um genau solche Daten zu analysieren. Wir benutzen sehr, sehr viele und das ist vielleicht unsere Top-Liste, die wir fast täglich benutzen. Einmal haben wir Pandas. Pandas wird hauptsächlich benutzt, um die Daten zu manipulieren. Also wir haben die Daten zum Beispiel von der Leitstelle als CSV-Datei bekommen. Um diese CSV-Datei in Python reinzulesen, brauchen wir überhaupt Pandas. Dann ist es in so einem Data-Frame-Format und so können wir dann die Daten dann filtern, je nachdem, was uns interessiert, beziehungsweise aggregieren und bereinigen. Dann haben wir GeoPandas. GeoPandas ist mehr oder weniger eine Erweiterung von Pandas, um auch noch Geodaten mit Geodaten arbeiten zu können. Dadurch, dass wir auch den Einsatzort analysieren möchten, nutzen wir auch GeoPandas. NumPy ist eine Bibliothek, der wird vielleicht den meisten schon bekannt sein. Es geht hauptsächlich darum, dass wir lineare Algebra benutzen müssen für unsere Rechnungen und damit die Daten überhaupt übersetzt werden können in Matrizen oder in Vektoren, ist die Struktur von den NumPy Arrays für uns sehr nützlich. Da sind auch mehrere Funktionen implementiert, die uns bei den Analysen weiterhelfen können. SciPy ist eine Library, die uns ermöglicht, unterschiedliche Optimierungsverfahren anzuschauen. Da ist zum Beispiel Interpolation drin, numerische Integration oder der Fast Fourier Transform. Und das sind alles Tools, die für uns wichtig ist. Stats Models beinhaltet hauptsächlich Verteilungen. Das heißt, wenn es um wenn es darum geht, irgendwelche Verteilungen zu konstruieren oder irgendwelche Parameter von Verteilungen zu finden, gehen wir eigentlich immer direkt an Stats Models. Sklearn oder Scikit-Learn beinhaltet schon einige Machine Learning Algorithmen, die auch für die erste Analyse schon mal nützlich sind. Für interessantere neuronale Netze würde ich das jetzt nicht empfehlen, aber für die ersten Analysen sollte das schon mal ausrechnen. Da gibt es zum Beispiel Clustering-Verfahren oder lineare Regression. Dann gibt es noch zwei Tools, nämlich Matplotlib und Seaborn. Und das wird hauptsächlich für die Datenvisualisierung verwendet. Da ist jetzt nichts Mathematisches dabei, sondern es geht nur darum, dass wir auch die Daten uns anschauen wollen. Und sie geben uns die Visualisierung, die wir dafür brauchen. Ich habe hier ein Beispiel, wie wir jetzt zum Beispiel eine Analyse von den Leitstellendaten machen können. Angenommen, uns interessiert, wie der Verlauf jetzt vergangen ist bei den einzelnen Einsätzen. Also was wir hier auf diesem Diagramm sehen, ist auf der X-Achse die Zeit, die unterschiedlichen Tage bzw. die Stunden und auf der Y-Achse die Anzahl der Einsätze, die in dieser Stunde passiert sind. Und wie man dann da eigentlich vorgeht, man verwendet zum Beispiel Pandas, um die CSV-Datei überhaupt in Python reinzukriegen. Man filtert die Daten so, wie man sie haben möchte. Dann im zweiten Schritt versucht man, eine Verteilung zu finden, der uns dann ausgibt, wie sind denn jetzt die Einsatzzahlen jetzt verteilt? Und aus dieser Verteilung können wir uns zum Beispiel diese rote Linie konstruieren, der uns dann sagt, ab welcher Zahl haben wir einen Ausreißer für eine gewisse Stunde. Dafür könnte man zum Beispiel Stats Models oder SciPy Stats benutzen. Und letztendlich, nachdem man diese Zahlen berechnet hat, will man das auch irgendwie visualisieren. Und dafür kann man Matplotlib benutzen, um zum Beispiel so ein Diagramm zu erstellen. Und wenn man das dann macht, sieht man eigentlich ganz schön, dass es gewisse Uhrzeiten gab, wo wir Ausreißer hatten. Und was auch zur Analyse gehört, ist dann auch diese Ausreißer anzuschauen, um zu sehen, was ist denn eigentlich da passiert. Wenn man jetzt zum Beispiel den höchsten Peak anschaut und wir dann genau diesen Wert mit einer Internetrecherche dann vergleichen, sehen wir, da ist ein Bus in eine Apotheke gekracht. Und das hat natürlich zu mehreren Einsätzen geführt. Ja, dann kommen wir zur Umsetzung, also wie wir jetzt dann KI anwenden, um der Leitstelle zu helfen. Erstmal müssen wir vielleicht kurz darüber reden, was ist jetzt eigentlich KI? Das wird so inflationär benutzt. Hier steht eine Definition vom Bitkom. Sie sagen, künstliche Intelligenz ist die Eigenschaft eines IT-Systems, menschenähnliche, intelligente Verhaltensweisen zu zeigen. Das heißt, eigentlich ist das wirklich nichts anderes als irgendwie ein Algorithmus, der abläuft, beziehungsweise ein Optimierungsalgorithmus, der abläuft. Und man gibt Inputs rein, dann kommt ein Output raus und es ist eigentlich nichts anderes als irgendwas Menschenähnliches. Da ist eigentlich keine Intelligenz dabei, sondern es ist eigentlich nur deswegen menschenähnlich, weil das den optimalen Wert zurückgibt. Und genau das versucht der Mensch auch. Er versucht, irgendwas zu optimieren, genauso wie ein IT-System oder ein Optimierungsalgorithmus den Optimum sucht. Grundsätzlich gibt es drei Kategorien von KI. Einmal überwachtes Lernen, unüberwachtes Lernen und verstärkendes Lernen. Und tatsächlich benutzen wir alle drei Kategorien in unsere Forschung. Der grundsätzliche Unterschied, zum Beispiel, das, was überwachtes Lernen ausmacht, ist die Tatsache, dass die einzelnen Daten, so wie sie vorhanden sind, eine gewisse Kennzahl haben. Also beispielsweise, wenn man versucht, ein Modell zu bauen, der uns ausgeben soll, basierend auf ein Bild, ob jetzt das Haus auf dem Bild jetzt unter Brand steht oder nicht, müsste man jetzt bei den Daten selber, also die zum Training benutzt werden, müsste man selber sagen, ja, diese Häuser, die sind jetzt unter Brand oder die hatten jetzt keinen Brand auf dem Bild. Und nur dann kann eben der Algorithmus so laufen. In vielen Fällen hat man das leider nicht gegeben und deswegen kommt man häufig zu unüberwachtes Lernen, wo man genau diese Kennzahlen nicht gegeben hat. Genau, die dritte Kategorie, also verstärkendes Lernen, da geht es hauptsächlich darum, dass man zwei wichtige Punkte hat, nämlich einmal den Agenten und einmal die Umwelt. Der Agent lebt sozusagen in seiner Umwelt. Dieser Umwelt hat bestimmte Zustände und basierend auf die Aktionen von dem Agenten verändert sich die Umwelt von dem Agenten und basierend darauf bekommt er dann eine gewisse Belohnung oder eine gewisse Bestrafung. Und wenn das öfters passiert, er wird öfters belohnt oder bestraft, lernt der Agent, wie er dann seine Entscheidung für die Zukunft treffen soll. Wir benutzen tatsächlich alle drei von diesen Kategorien. Wir haben drei unterschiedliche Modelle, wie wir bei der Leitstelle, wie wir die Leitstelle unterstützen. Einmal haben wir das Volumenmodell, das gehört zum Punkt überwachtes Lernen, wo wir mehr oder weniger Kennzahlen gegeben haben und wir möchten diese Kennzahlen approximieren. Bei dem Volumenmodell geht es eben darum, wir wollen eine Vorhersage dazu geben, wie viele Einsätze es in den nächsten Zeitslots geben wird. Also zum Beispiel, wenn ich morgen wissen möchte, wie viele Einsätze werde ich in 4 Stunden haben, beziehungsweise in 8 Stunden haben und so weiter. Dann haben wir das Verteilungsmodell, das uns eine Prognose davon geben soll, wo es diese Einsätze geben wird. Also wir versuchen mehr oder weniger eine räumliche Verteilung zu finden, der uns dann sagt, wo es vielleicht Hotspots geben kann in den nächsten 4 Stunden. Das gehört zum unüberwachtes Lernen. Und dann haben wir ein Allokationsmodell, bei der wir unter anderem verstärkendes Lernen benutzen, beziehungsweise manchmal auch nur Mixed Integer Programming, wo es dann darum geht, okay, Wir haben einen Disponenten und der muss jetzt diese Entscheidung treffen. Der Disponent ist, ist der Agent und seine Umwelt sind mehr oder weniger der Landkreis Marburg mit den unterschiedlichen Wachen, wo die einzelnen Ressourcen stehen können. Und er kann unterschiedliche Aktionen machen, nämlich sagen, ja, diese Ressource 1, also Krankenwagen 1, soll jetzt an Position X. Und basierend auf dieser Entscheidung kann er dann belohnt oder bestraft werden. Wir haben jetzt für heute eins von diesen Modellen ausgesucht und ich würde da gerne ein bisschen mehr dazu erzählen, wie man das mit TensorFlow zum Beispiel realisieren kann. Genau, also nochmal, das Volumenmodell, da geht es darum, dass wir eine Vorhersage treffen möchten, wie viele Einsätze es geben wird. Also angenommen, ich stehe jetzt bei Zeitpunkt 0 und ich möchte wissen, wie es in den nächsten 2 Tagen aussehen wird. Wir haben eine Zeitdiskretisierung, beispielsweise hier auf dem Diagramm 4 Stunden. Und was wir mehr oder weniger erreichen wollen oder was unser Ziel ist, was die Kennzahlen in den Daten sind, sind diese grünen Punkte, die man da sieht. Das sind nämlich die tatsächliche Anzahl gewesen, die man normalerweise nicht kennt. Dadurch, dass das aber historische Daten sind, wird das zum Training benutzt. Das heißt, diese grünen Punkte sind das, was wir approximieren möchten. Und unser Ziel ist also, mehr oder weniger die orangenen Linien, also unsere Prognosen, möglichst nah an diesen grünen Punkten zu halten. Was dazu eben gemacht wird, ist, man gibt irgendwie die vergangenen Daten ein. Also wenn ich jetzt zu Punkt 0 bin, zu Zeitpunkt 0 stehe, möchte ich vielleicht die letzten 7 Tage eingeben. Da gebe ich die Einsatzdaten ein und die Wetterdaten, Wetterwarnmeldungen, die Prognosen für die nächsten 2 Tage. Und basierend daraus versuche ich so eine Verteilung zu finden, also diese orangene Linie, beziehungsweise auch diese grau schraffierten Schichten, die uns mehr oder weniger einen Konfidenzintervall geben, dass mit 90% Sicherheit die Einsätze wirklich in diesem Bereich liegen werden. Ich würde es gerne ein bisschen präziser erklären, was da jetzt wirklich eigentlich passiert. Ich möchte jetzt nicht zu tief in die Mathematik eintauchen, aber ein bisschen. Ich mache es aus dem Grund, weil viele von diesen Machine Learning Verfahren genau auf diese Ideen basieren. Das heißt, wenn Sie irgendwann mal ein Modell bauen möchten, dann wird es wahrscheinlich sehr ähnliche Gleichungen geben, beziehungsweise ein ähnliches Optimierungsproblem sein, was Sie dann selber optimieren möchten. Die Idee ist also, was wir haben, wir hatten diese orangenen Linien und was wir eben rausfinden möchten, wir möchten eine Gaussverteilung für die Zukunft haben, für jeden einzelnen, für jede einzelne Zeit. Und für jeden diesen Zeitpunkt möchten wir also einen Mittelwert und eine gewisse Varianz herausfinden. Das heißt, es sind irgendwie die Parameter, die ich lernen möchte. Und ich nutze meine historischen Daten, die ich hatte, und gebe dann daraus die Prognose zurück. Das heißt, was wir hier mehr oder weniger haben wollen, ist dieses PY-X-D. Und was man da jetzt so als Trick macht, ist, man fügt eine latente Variable ein und integriert mehr oder weniger diese latente Variable aus, so dass man dann 2 unterschiedliche Verteilungen hat, mit denen man anders umgehen kann. Was eigentlich passiert, wir haben es versucht, ein bisschen geometrisch darzustellen, man sucht in einer Familie von Verteilungen den Optimalwert, also die beste Verteilung, der möglichst nah an diesem Punkt, an diesem Posterior-Verteilung ist, den eigentlichen Wert bestmöglich beschreibt. Genau, also die Annahme, die wir treffen, ist, dass wir eine Gauss-Verteilung haben, also in jedem Zeitpunkt wollen wir den Mittelwert lernen. Und ja, was man dann eben macht, ist die Annahme, wir haben eine Funktion. Diese Funktion ist irgendwie abhängig von dem Input, den wir eingeben, also von den Wetterdaten, von den Wettervorhersagen und abhängig von den Theta-Werten. Das sind unsere Parameter, die im neuronalen Netz vorkommen. Also angenommen, wir hätten jetzt ein ganz einfaches neuronales Netz mit nur einem Layer. So haben wir unseren affinen Teil, also Wx plus b. Das ist der affin lineare Teil. Und dann haben wir noch die Aktivierungsfunktion. Also das wäre das einfachste neuronale Netz, oder eins der einfachsten neuronalen Netze, die wir uns vorstellen können. Und hier in dem Fall wären die Parameter, die wir haben, diese Matrix W und der Bias B. Und das ist das, was wir lernen möchten. Und das Schöne ist, TensorFlow ermöglicht uns genau so eine Funktion dann direkt zu implementieren. Man ruft einfach dieses Dense-Modul auf und bekommt mehr oder weniger schon die Funktion, die da zu sehen ist, direkt schon raus. Man kann das natürlich verkomplizieren und nicht nur ein einfaches Layer nutzen, sondern man kann mehr oder weniger mehr Dense-Layer hintereinander einfügen oder noch komplexere Architekturen sich vorstellen. Genau. Dann wird noch eine gewisse Annahme getroffen. Die Annahme ist, dass die Einsätze mehr oder weniger unabhängig voneinander auftreten und das vereinfacht ein bisschen unsere Rechnung. Ich möchte jetzt auf die Rechnung nicht so sehr eingehen. Ich möchte nur, dass Sie ein bisschen diese Formeln schon mal gesehen haben, weil, wie gesagt, wenn Sie Ihre eigene Vorhersagen irgendwann mal machen werden, dann wird es so ähnliche Formeln geben, die genau diese gleichen Rechnungen sein werden. So, dann gibt es die Idee vom Dropout. Mit Hilfe von Dropout können wir mehr oder weniger diese Verteilung finden. Dropout wurde ursprünglich dafür gedacht, Muster, die das neuronale Netz lernt, ein bisschen zu regularisieren, damit das nicht passiert. Wir nutzen das, um wirklich eine Verteilung zu definieren. Das Schöne ist, das ist in TensorFlow auch schon implementiert. Und die Idee, dass wir dann eben haben, ist, unsere Gewichte, die wir davor hatten, also dieses Theta, davor eben W und B genannt, wird mehr oder weniger multipliziert mit einem weiteren Vektor. Und dieser Vektor ist irgendwie Bernoulli verteilt. Also was mehr oder weniger passiert ist, wir haben unser neuronales Netz und manche von diesen Kernels werden auf Null gesetzt in den einzelnen Iterationen. Genau, die Rechnung geht weiter und wir können das Ganze vereinfachen, was davor da stand. Letztendlich kommen wir aber zu irgendeinem Optimierungsproblem. Und dieses Optimierungsproblem haben wir dann aufgestellt. Wir haben sie erstmal definiert. Diese muss erstmal implementiert werden. Das kann alles super gut mit TensorFlow gemacht werden. Hier ist zum Beispiel der Mean Squared Error. Das wäre der Teil mit diesem yi minus y Hut in der Norm quadriert. Es steht deswegen da, weil das wirklich so einfach ist, dass genauso, wie es auf dem Blatt Papier runtergeschrieben wurde, auch zu implementieren. Und das Schöne ist auch, wenn man jetzt plötzlich nicht diese Norm benutzen möchte, diese Mean Squared Error, sondern eine andere Loss Function, dann kann man das ziemlich einfach auch selber anpassen und einfach von dieser von dem Loss-Modell von TensorFlow auch erben und die Funktion selber schreiben. Genau. Wir haben also unser Optimierungsproblem definiert. Wir haben es auch implementiert, sodass die Funktion jetzt gegeben ist, die Loss-Function ist gegeben. Und jetzt wollen wir irgendwie dieses Optimierungsproblem lösen. Das ist ein unrestriktiertes Problem, hierfür gibt es viele Verfahren, was man nutzen könnte. Wir haben hier aber auch noch eine gewisse stochastische Komponente, sodass sich nur noch wenigere Verfahren dafür eignen. Und eins von diesen Verfahren ist das sogenannte ADAM. Das Schöne ist, das wurde auch schon alles in TensorFlow implementiert, sodass wir das nicht, was da oben rechts steht, selber implementieren müssen, sondern wir rufen einfach nur den ADAM-Module auf und das Optimierungsproblem wird für uns selber gelöst. Genau. Zur Genauigkeit der Prognose. Auf der vorherigen Folie, also zwei Folien davor, wurde angenommen, dass die Varianz konstant ist. Das haben wir jetzt nur so hingeschrieben, damit die Rechnung ein bisschen sich vereinfacht. Aber was man machen kann, ist, dass man die Varianz nicht konstant lässt, sondern die Parameter dafür auch nochmal anlernt. Und das führt dann dazu, dass die Ergebnisse so ähnlich sein können wie hier rechts, dass nämlich dieser Fehlerbereich, den wir haben, auch immer unterschiedlich groß ist. Das gibt uns teilweise auch eine Information darüber, wie sicher sich jetzt das Modell bei der Prognose auch war. Genau, dann ist uns natürlich auch noch wichtig, dass diese Prognose, die jetzt dabei rausgekommen ist, dass die auch wirklich sinnvoll ist und dass der Disponent, der diese Prognose jetzt gesehen hat, auch sagen kann, das macht auch wirklich Sinn, was da rausgekommen ist und ich kann jetzt so handeln, wie mir das KI-Modell jetzt das auch gesagt hat. Und hierfür nutzen wir auch unterschiedliche Tools, um die Erklärbarkeit von dieser Prognose zu verstehen. SHAP ist beispielsweise eins von diesen Modulen, die wir benutzen. Die geben uns mehr oder weniger die Beiträge für die Vorhersage zurück. Also sie sagen uns, welches von den Features war jetzt besonders wichtig für die Prognose und welche eher weniger. Genau. Dann kommen wir noch vielleicht zum letzten Punkt oder zum vorletzten Punkt. Falls Sie Lust haben, irgendwie selber eine ähnliche Prognose selber zu machen, gibt es die Seattle-Daten. Die sind Open Source. Den Link haben wir hier eingefügt. Das heißt, da können Sie auch selber ein bisschen rumexperimentieren. Die Daten sind recht ähnlich, die wir mehr oder weniger von Marburg bekommen haben. Sie sehen schon mal den Einsatzort, die Einsatzzeit und auch, was passiert ist. Genau, sonst steht hier auch noch der Link für das Deutsche Wetterdienst, also für den Open-Source-Bereich dafür. Wenn es also irgendwelche Experimente bezüglich Wetter geben soll, dann können Sie sich da auch reinlesen. Genau, dann kommen wir zum letzten Punkt.
Ja, danke Oliver. Einen ganz kurzen Ausblick. Das, was wir gerade gezeigt haben, betrifft den Alltag. Wir haben analysiert, wenn es Ausreißer gibt, ist das was Alltägliches oder ist das was Besonderes, wie der Bus in diesem Beispiel, der in die Apotheke gerast ist. Das ist auch ein echtes Beispiel. Die Daten haben genau diesen Bus gezeigt. Das sind Dinge, die kann man nicht vorhersagen. Deswegen werden diese bereinigt, damit wir für den Alltag eine Vorhersage machen können. Was wir jetzt auch noch angegangen sind, da haben wir ein vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördertes Forschungsprojekt, das nennt sich ERCIS. Artificial Intelligence in Rescue Chains. Das machen wir zusammen mit verschiedenen gemeinnützigen Organisationen, mit der Leitstelle in Cottbus, der Leitstelle Lausitz, mit anderen Partnern, unter anderem der Uni in Cottbus. Und hier geht es jetzt um ähnliche Themen, um die Vorhersage von Einsatzarten, Einsatzschwerpunkten unter Extrembedingungen. Alle kennen es noch, vor 2 Jahren an der Ahr gab es eine große Flutkatastrophe und es geht hier wirklich in dem Fall um die Vorhersage von verschiedenen Parametern bei Starkregen, bei Dürreperioden, bei Extremwetter allgemein. Das sind so die Punkte, wo wir aktuell dann noch dran arbeiten und das noch weiterführen. Nochmal natürlich ungleich komplexer. Ja, und das war's auch schon. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wenn Fragen sind, dann stehen wir dafür natürlich gerne noch zur Verfügung. Wer sagt, das ist interessant, in so einem Bereich möchte ich auch arbeiten oder in einem anderen Bereich, den wir bieten, dann gerne einfach uns mal ansprechen. Wir suchen immer neue Mitstreiter. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Ich wiederhole die Frage nochmal. Es ging darum, ob unterschieden wird zwischen den Einsatzarten. Ja, ganz genau. Es wird unterschieden. In dem Fall geht es nur um den Rettungsdienst. Es ist kein Krankentransport, es ist keine Feuerwehr, es ist keine Polizei. Sowas wollen wir noch ergänzen, um zum Beispiel Krankentransporte, weil die auch stark schwanken, zu Uhrzeiten, zu Wochentagen und so weiter. Es gibt zwei verschiedene Systeme. Entweder es gibt Krankentransportwagen und es gibt Krankenwagen oder es gibt ein System für beides. Und vor allem, wenn ich ein System für beides habe, also eine Mannschaft mit einem Fahrzeug macht sowohl Rettungseinsätze als auch Krankentransporte, dann muss ich das in diese Planung mit reinnehmen. Dann muss ich sagen, schön, dass der Herr Meier vom Altenheim zum Zahnarzt gefahren werden möchte. Warten wir bitte noch 4 Stunden. Weil wir werden jetzt in den nächsten paar Stunden deutlich mehr Einsätze haben und nicht die Ressourcen frei haben. Das wird dann betrachtet. Aber man muss immer gucken, Polizeieinsätze sind wieder ganz anders vorherzusagen, ist auch schwieriger vorherzusagen. Also jetzt im Forschungsbereich haben wir wirklich mit historischen Daten gearbeitet, von mehreren Jahren. Die letzten Daten haben wir dem System komplett vorenthalten, haben die Prognose erstellt und konnten mit den echten Daten dann verifizieren, ob die Vorhersage stimmt. Und
also es gibt ein wir öfters gesehen haben, was häufig benutzt wird, ist ein sogenanntes Medic-Verfahren. Da geht es darum, man schaut sich sozusagen den jetzigen Punkt an, man schaut sich den Punkt gestern an, man schaut sich den Punkt vor 4 Wochen an, also die letzten 4 Wochen, und man schaut sich die letzten Jahre an sozusagen. Nimmt diesen Wert und nimmt den Durchschnitt davon. Das ist ein super einfaches Verfahren und das war unser Baseline. Das Ziel war also sozusagen besser als das zu werden und hierfür haben wir unsere unterschiedlichen Architekturen ausprobiert. Also wir haben einmal mit recht langen Dense-Layern gearbeitet, recht breiten Dense-Layern. Wir haben aber auch LSTMs zum Beispiel ausprobiert und so zu einem besten Ergebnis gekommen. Und ist es dann signifikant besser geworden als das Baseline? Das Medic, ja, genau. Das Medic ist, da werden ja gar keine Wetterdaten eingespielt, sondern es geht dann wirklich nur darum, wie viele Einsätze gab es denn. Und hier spielen natürlich auch Wetterdaten eine gewisse Rolle. Ja, aber wie war jetzt der Unterschied für Mean? Wie viel jetzt der Mean Squared Error war? Oder ja, also schon besser. Ich weiß sie jetzt nicht auswendig, aber es war schon besser.
Dazu muss man auch sagen, wir sind halt noch mitten in den Arbeiten, mitten in der Forschung. Es gibt noch keine finalen Ergebnisse, dass man dann jetzt da wirklich die Werte berechnet und sagt, wenn man das jetzt nutzt, dann hat man den und den Fehler. Ja. Ich wiederhole nochmal, es ging jetzt darum, wie der Vergleich ist zwischen den vorenthaltenen historischen Daten und dem, was wir dann berechnet haben. Genau, darüber konnten wir verifizieren, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Wir haben natürlich verschiedene Verfahren ausprobiert und konnten natürlich auch sehen, was passt besser. Das mit den Leerfahrten, also mit diesen Verlegefahrten, das ist jetzt noch nicht komplett drin, da sind wir noch dran. Das ist einer der nächsten Schritte, dass wir das dann auch, dass wir Empfehlungen geben, wann eine Positionsänderung sinnvoll ist oder nicht. Und das können wir dann natürlich abgleichen auf genau die gleiche Weise, dass wir wieder die neuesten historischen Daten vorenthalten und dann die berechnete Prognose mit den historischen Daten vergleichen. Passt es oder passt es nicht? Ja. Genau, die Frage war nach gesetzlichen Vorgaben. Das ist sehr richtig. Gut, dass Sie es erwähnen, habe ich jetzt nicht erwähnt. Landkreis Marburg-Biedenkopf ist in Hessen. Hessen hat eine sehr strikte Vorgabe für die Hilfsfrist. Die Vorgabe beträgt, in mindestens 90% der Fälle muss ein Rettungsdienst innerhalb von 10 Minuten vor Ort sein. Und das ist natürlich, die Erfüllung der Hilfsfrist ist ein signifikanter Wert, der natürlich überprüft wird. Und das ist, ja natürlich, das ist ein sehr, sehr wichtiger Wert, weil das auch für den Gesetzgeber von Interesse ist. Daran wird die Leitstelle gemessen. Gibt es noch? Die Frage war jetzt, ob in der Hilfsfrist unterschieden wird nach der Art des Vorfalls, nach der Schwere des Unglücks. Da muss ich jetzt ehrlich gesagt passen, da weiß ich nicht, wie es im Detail ist. Ich glaube nicht, entweder ist es ein Notfall oder ist es einfach ein Hilfseinsatz, der ohne Blaulicht durchgeführt wird. Dann gilt die Hilfsfrist natürlich nicht. Sehr guter Punkt. Ich wiederhole es nur nochmal. Also die Art des Vorfalls läuft nicht in die Hilfsfrist ein. Das war die Aussage. Danke.
Genau. Also die Frage ist wegen Feature Engineering, wie wir die Feature gewählt haben. Ja, also erstmal zu den Veranstaltungen. Das war auch ein Punkt, wo wir uns dachten, ob wir das reinbringen sollten oder nicht. Wir haben aber gemerkt, dass die Veranstaltungen in Marburg nicht von der Größe waren, dass sie irgendwie relevant in die Prognose eingespielt haben. Deswegen haben wir diese weggelassen. Die anderen Feature, wie wir sie gewählt haben, war durch mehr oder weniger Hyperparameter-Optimierung. Wir haben also mehrere Modelle gebaut mit den unterschiedlichen Features und das Beste genommen, was als Bestes funktioniert hat, mehr oder weniger. Ja, also Hyperparameter-Tuning, genau.
Ja, als Ergänzung, wenn man jetzt das gleiche Konzept macht für eine Stadt wie Köln oder München mit Karneval oder Oktoberfest, da ist der Veranstaltungskalender natürlich sehr relevant. Das hängt natürlich immer von den örtlichen Gegebenheiten ab. Auch ist es so, dass wenn wir jetzt eine Stadt nehmen, angenommen wir würden das gleiche für Berlin machen, dann haben wir eine ganz andere Datenbasis. Und davon hängt es auch wirklich davon ab, was für Möglichkeiten hat man. Denn je mehr Datenbasis man hat, desto besser kann man natürlich vorhersagen. Es gibt natürlich Leitstellen im ländlichen Gebiet, die haben einen Bruchteil der Einsätze von der Leitstelle in Marburg-Biedenkopf. Und irgendwann wird es so wenig, dass eine sinnvolle Vorhersage natürlich gar nicht mehr möglich ist. Gibt es? Genau.
Warum genau nimmt man ein statistisches Modell, das halt, naja, Mittelwerte raus? Also, ich weiß jetzt nicht, ob das klingt, ob das nicht direkt zielführend.
Ja, also vielleicht sollten wir das dazu bringen, dass das zwei unterschiedliche Projekte waren, die aber ein bisschen aufeinander aufbauen. Also in Marburg wollen wir sozusagen den Mittelwert, also einen Algorithmus entwickeln, der im Mittel gut funktioniert sozusagen. Es wird also immer Ausreißer geben, wo wir das nicht sagen können, so wie bei dem Bus zum Beispiel. Bei diesem anderen Projekt geht es aber wirklich hauptsächlich um diese extremen Wetterausreißer. Also wir wollen dann analysieren, was ist denn bei diesen Extremwettern eventuell schiefgegangen oder auf was hätte man vielleicht mehr aufpassen können anhand von den historischen Daten. Und basierend darauf wollen wir dann einen Reinforcement Learning Algorithmus entwickeln, der uns dann sagt, was hätte man denn da machen können. Wir wollen also eine Simulationsumgebung aufbauen, der dann mehr oder weniger Unwetter auch simuliert, beziehungsweise eine Simulationsumgebung uns gibt, wo wir die Parameter einstellen können, okay, jetzt ist 30 Grad, so viel Regen und wir wollen dann schauen, wie ein Agent im Optimalfall arbeiten sollte.
Noch Fragen? Sieht nicht so aus. Ja, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die super Fragen. Und dann noch einen schönen Abend und Frostcon ist jetzt, glaube ich, so gut wie vorbei. Und deswegen sind wir sehr froh, dass noch so eine rege Teilnahme da war. Vielen Dank.